Guten Morgen. Wir sind heute Morgen in Markus Kapitel 10. So, wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt bitte dahin auf. Lass uns beten. Jesus, wir haben dich lieb. Wir danken dir für die Zeit in der Anbetung. Herr, wir danken dir, dass wir dich loben können durch Lieder, durch Musik. Herr, dass du unser Herzen immer berührt und unsere Gedanken zu dir richten. Herr, wir bitten dich, dass auch dein Wort jetzt in unser Herzen wirkt. Heiliger Geist, komm, wirke du unter uns heute Morgen. Rede du zu jeder einzelnen Herz, sprich du uns an, Jesus, wir brauchen dich, wir geben dir diese Zeit, in deinem Namen, Amen. Es gibt Geschichten in unseren Bibeln, die einfach besonders sind, oder? Als Kind hattest du wahrscheinlich eine Lieblingsgeschichte, die dir deine Mutter oder Vater vorgelesen hat. Wenn ich an meine Nichte und Neffen zusammen, auch wenn ich unter meinen Nichten und Neffen bin und sie gerne mit, oder meine Schwester sagt, hey, kannst du Andrew sie ins Bett bringen, dann lese ich auch gerne eine Geschichte über irgendwelche Feuerwehrmann oder Prinzessin oder was auch immer. Das macht Spaß. Was macht eine gute Geschichte aus? Warum ist das für uns seit unserer Kindheit auf so wichtig und uns so faszinierend? Selbst, das unsere Aufmerksamkeit erregt und unsere Situation auch anspricht. Für ein kleiner junger Feuerwehrmann zu sein, ist cool. Man rettet andere Leute, man ist abenteuerlich. Und das drei-, vierjähriger denkt, ach, das wäre auch ein cooler Beruf. Die Bibel ist auch voller großartiger Geschichten, weil wir in ihnen sehen, wie sich ewige Wahrheiten in wirklichem Leben abspielen. Und heute Morgen haben wir eine dieser Geschichten in unserer Bibel. Sie erregt unsere Aufmerksamkeit, weil um eine besondere Begegnung zwischen einem Mann und Jesus geht. Eine Begegnung, die das Leben dieses Mannes für immer verändern sollte. Aber leider verändern nicht alle Begegnungen das Leben der Menschen für immer. Wir denken an die Geschichte des reichen jungen Herrschers, die wir in diesem Markus Kapitel 10 schon gelesen haben. Er ging traurig weg, weil er nicht bereit war, den Gott des Reichtums und der Bequemlichkeit aufzugeben, um Jesus zu folgen. Aber diese Begegnung mit Jesus verändert das Leben dieses Mannes. Und sie zeigt uns, was Gott tun kann und macht uns dadurch frei, auch mütig Zeugnis vor ihm zu geben. Sie gibt uns ein Beispiel dafür, wie wir uns Jesus nähern sollten. Wenn wir sein Wort lesen, wenn wir Gottesdienst feiern und wenn wir auch beten. Es erinnert uns daran, dass Jesus sowohl unser geistliches als auch unser körperliches Bedürfnis heilen kann. Aber anders als der reiche junge Herrscher führte das Wirken Jesu in diesem Mann dazu, dass er Jesus folgte und sich nicht traurig abwandte. Wer war dieser Mann? Und wo hat Jesus ihn getroffen? Wir lesen ab Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jungen und seiner großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettete. Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem hier. Wir erinnern uns an letzte Woche, als Jesus vor seinen Jungen und der Menge herging. Er war auf das konzentriert, was vor ihm lag. das Kreuz. Und das hat ihm zum Staunen und Wunder gebracht letzte Woche, als wir gesehen haben. Aber um nach Jerusalem zu gelangen, musste er durch diese Stadt Jericho ziehen. Und dort finden wir ihn in Markus Kapitel 10, Vers 46. Jericho war irgendwann einmal wieder aufgebaut worden. Die Stadt lag etwa 21 Meilen, ich weiß nicht, warum das jetzt Meilen ist. Ich habe vergessen, das in Kilometer umzurechnen. Östlich von Jerusalem in Richtung Jordan. Ein paar Tagesmarsch. Der Ort im Neuen Testament war nicht genau der Ort der Stadt im Alten Testament. Jericho war die erste Stadt, wo die Kinder Israels zerstörten, als sie in Josua Kapitel 6 das verheißene Land kamen. Und es gab eine interessante Verheißung über den Wiederaufbau der Stadt Jericho. In Josua Kapitel 6, Vers 26 lesen wir, dass Josua einen Fluch auf den Wiederaufbau der Stadt legte. Und er sagt, zu der Zeit schwor Josua und sprach, verflucht war dem Herrn, sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Wenn er ihren Grund legt, soll er ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. Und interessanterweise, was die Bibel sagt, ist auch wahr. Und in 1. Könige, Kapitel 16, Vers 34, lesen wir, und zur Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abraham, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, des Sohn Nuns, geredet hatte. Diese Stadt ist wahrscheinlich mehrmals aufgebaut worden, weil durch die babylonische Gefangenschaft war bestimmt auch zerstört. Aber dieser Ort war ein wichtiger Ort, ein Ort, wo viele Leute von Norden und von Osten nach Jerusalem gegangen sind. So, es wurde immer mal wieder aufgebaut. Es gab also wie in so vielen Städten in Deutschland so eine alte und eine neue Stadt. Du könntest also die alte Stadt verlassen und die neue Stadt betreten, ohne Jericho zu verlassen. Und deshalb kann Markus uns sagen, dass er Jericho verließ und diesen Mann traf. Und wenn man die Geschichte von in Markus oder Lukas liest, er sagt, dass er, als er rausging, diesen Mann betroffen hat. Markus und Lukas sind beide richtig. Markus spricht, es ist einfach eine Frage der Perspektive. Er hat die alte Stadt verlassen und kommt in eine neue Stadt rein und beide sind richtig, wenn so berichtet wird. Und eine interessante Sache über Jericho war oder ist, dass viele der Menschen, die dort zur Zeit lebten, Priester waren. Und so haben viele Priester Jesus mit seinen Jüngern und den anderen Menschen, die ihm folgten, gesehen und ihn gekannt. Das ist der Jesus. Das ist der Mann aus dem Nordisraels, aus dem Galiläa. Er kommt. Er geht Richtung Jerusalem. Wahrscheinlich interessierten sie sich für diesen Mann, die der meisten Zeit, wie wir gerade gesagt haben, Dienstes in Nordisrael gemacht hat. Markus gibt uns einen Eindruck davon, wie laut es um Jesus herum gewesen sein muss. Denn er sagt, dass eine große Menschenmenge um ihn herum war. Es war laut. Jesus ging mit seinen Jüngern und ein paar Leuten nicht leise durch die Stadt. Er war erkannt und eine große Menge ist mit ihm gegangen. In dem Lukas-Evangelium lesen wir gleich nach dieser Begebenheit, dass ein Mann namens Zacharias in Jericho auf einen Baum klettern musste. um Jesus zu sehen, weil er von einer großen Menschenmenge umgeben war. Wir wissen eigentlich nicht, wie groß dieser Mann war. Wir behaupten immer, dass er ein kleiner Mann war, vielleicht. Aber es bezeichnet eigentlich, wie groß die Menge war, die um Jesus herum waren. Wie laut es war und wie wichtig es war, für Zacchaeus hochzugehen und zu gucken, Jesus an. So, wir haben das Gefühl jetzt, wie, was hier geschieht, wenn Jesus durch Jericho jetzt geht Richtung Jerusalem. Und wenn es Menschen gab, die hätte wissen müssen, wer der Messias sein würde, dann war es diese Gruppe von Menschen hier. In dieser Stadt. Die Priester. Sie kannten das Alte Testament. Es waren diese Männer, die in dieser Stadt lebten. In Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 7 lesen wir, dass viele der Priester schließlich zum Glauben an Jesus kommen würden. Nach seiner Auferstehung. Vielleicht hat diese Begegnung mit Bartimäus mehr als nur sein Leben verändert. Wir werden es nie mit Sicherheit wissen. Vielleicht hat er auch das Leben einiger Priester hier beeinflusst, als Jesus durch die Stadt ging. Und das erinnert uns als Christen an etwas. Gottes Wirken hat Auswirkungen auf unser Leben und auf das Leben der Menschen um uns herum, als wir ahnen. Mehr als wir ahnen. Mittwochabend sprachen wir über Josua Kapitel 4 in unserer Mittwochabend-Bibelstunde. Und da in Josua 4 sehen wir, dass Gott Josua und das Volk gesagt hat, dass sie Steine in den Fluss Jordan legen sollte, da wo die Priester standen. Und sie sollen auch Steine raus aus dem Flussbett nehmen und auch ins Lager bringen. Als Zeichen für das, was Gott gemacht hat. Dieses Zeichen war für sie, aber auch für alle zukünftigen Generationen. Gottes Werk sollte sich auf die Generation auswirken, die nach der Generation kam, die den Jordan austrocknen sah. Diese Geschichte hatte Auswirkungen, die uns heute Morgen hier in Neunkirchen, Deutschland treffen. Unterschätze nicht, was Gottes Werk in dein Leben bewirken kann. Vielleicht ist es ein Gespräch nach dem Gottesdienst an der Kaffeemaschine oder dein einfaches Gebet für jemanden nach dem Gottesdienst. Wir sollen das nie unterschätzen, was Gott wirken kann durch uns. Wir können mutiger sein und Gott vertrauen, dass er uns gebrauchen möchte. Markus ist der Einzige, der uns den Namen dieses Mannes nennt, Bartimäus. Und es erzählt uns, wie die anderen, und er erzählt uns, wie die anderen Evangelien, dass er ein blinder Bettler war. Keine Arbeit, keine Hoffnung, keine Chance. Wir wissen nichts über seine Familie, ob sie um ihn gekümmert haben. Aber er war bestimmt erkannt da in dieser Ort. Es ist auch interessant, dass sein Name hier erwähnt würde. Es könnte sein, dass dieser Mann in der früheren Gemeinde bekannt war. Es würde Sinn machen, dass dieser Mann noch am Leben ist oder zumindest den frühen Christen, denen Markus schrieb, auch bekannt war. Es ist interessant, wenn sie vielleicht das Markus-Evangelium zum ersten Mal gelesen hat und da sitzt Bartimäus hier. Hey, das ist eigentlich deine Geschichte, Bartimäus. Ja, stimmt. Nun sehen wir, dass dieser Mann Bartimäus an der Straße saß und bettete. Und damals stellten sich die Blinden meistens an die Hauptstraße. Macht Sinn, oder? Da wurden sie die meisten Reisende begegnen und auch Geld bekommen können. Wir wissen, dass die Zeit für das Passafest gekommen war und da Jericho auf der Hauptstrecke nach Jerusalem lag, war es ein guter Zeitpunkt, um Almosen von den Reisenden zu sammeln. Wir haben also den blinden Bartimäus sitzen und Jesus kommt, aber wir haben ein Problem. Es gibt eine große Menschenmenge, wie wir besprochen haben. Wieso Jesus diesen Mann inmitten aller dieser Menschen treffen? Wir lesen ab Vers 47, wie es geschehen ist. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten für ihn viele, er soll schweigen, aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprach zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Ich liebe diese Geschichte. Auch wenn Bartimäus nicht gesehen werden kann, hat er kein Problem damit, gehört zu werden. Er ist laut und noch lauter geworden. Das sehen wir in diesem Text. Und er sagt: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und das ist ein einzigartiger Titel hier, den Bartimäus Jesus gibt, indem er den Sohn Davids hier nennt. Dieser Titel hatte eine messianische Bedeutung, erinnerte die Menschen an die Verheißung an David, dass der Messias aus seinem Geschlecht kommen würde. Wir lesen davon in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 12 und 16. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so sagt Gott zu David, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das ist, was Bartimäus hier sagt, wenn er sagt, diese Titel für Jesus. Er ruft diesen Vers in Erinnerung. Ein Vers, was alle Priester, alle guten Juden gut kannten. Und die Juden verstanden, dass hier etwas anderes gesagt wurde als nur ein Name. Sie wussten, Jeremia Kapitel 23, Vers 5 und 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit auf Erden schaffen. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und dieser Mann sagt das. Er nennt Jesus Sohn Davids. Stell dir den Gesichtsausdruck der Menschen in der Menge vor, als Jesus vorbeikommt und dies über ihm gesagt wird. Bettler, weißt du, was du da sagst? Jeder Jude wusste, was dieser Mann sagte. Er sagte: Jesus, du bist der Messias. Du bist Sohn Davids. Du bist der König. Die Priester waren noch nicht zu diesem Schluss gekommen. Die religiösen Führer hassten Jesus und wollten ihn umbringen lassen. Aber dieser blinde Bettler hatte mehr Einsicht als alle intelligenten, ausgebildeten Menschen um ihn herum. Psalm 8, Vers 2 und 3 erinnert mich. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über den Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deine Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Das ist dieser Mann hier. Er war ein Kind, ein Säugling. Er war schwach. Er hat nichts zu bieten. Im Vergleich zu all diesen reichen Männern um ihn herum, alle diese Priester, diese gut ausgebildeten Männer, dieser Säugling, dieser Kind sagt: Du bist der Messias. Gott nutzt die Schwachen. bescheidenen Dinge, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und das ist genau, was wir hier in diesem Text sehen. Er ist schwach, er ist demütig, aber Gott benutzt ihn inmitten aller dieser Menschen, um allen zu verkünden, wer Jesus ist. Vielleicht hast du nicht die beste Ausbildung. Du magst ein einfacher Mensch sein. Aber das ist, wie wir schon gesagt haben, oft das, was Gott gebrauchen kann. Was er gebrauchen will, um eine Gruppe von Eliten wie den Priestern hier in Jericho zu erklären, wer er ist. Universität und Schule können sich für uns als Christen so anfühlen. Wir können schwach sein. Die Arbeit kann sich manchmal so anfühlen, wie wenn wir vor alle diese Menschen umgeben sind und denken, wer bin ich? Aber als Christ hast du den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du die Kraft, der Zeuge zu sein, zu dem Gott dich in diesem Moment, in diese Situation beruft. Und wenn wir uns in diesem Text ansehen, werden wir nicht nur dazu ermutigt, in unserem Zeugnis mutig zu sein, wie dieser Mann hier, sondern auch, wie wir uns Gott in unserem christlichen Leben nähern sollten. Sei es beim Öffnen seines Wortes, beim Beten oder im Gottesdienst, wie wir Jesus nähern sollen. Wie hat Bartimäus mit Jesus gesprochen? Jesus, Sohn Davids. Damit verkündet er leibhaftig, dass Jesus der Herr über sein Leben ist. Bartimäus erkannte Jesus' Herrschaft über sein Leben an. Es gab keinen Zweifel in seinem Kopf darüber. Er kannte, hey, du bist ein Sohn Davids. Wenn es einen rechtmäßigen König gibt, dann bist du es. Wie kommst du zu Gott? Kommst du zu Gott so? Kommst du zu Gott und sagst, hey, ich möchte meine Wille? Jesus sagt, wenn wir zu Gott kommen, sollen wir beten, dein Wille geschehe in unserem Leben. Und das ist genau, was Bartimäus macht. Du bist König. Du bist Herr. Dein Wille geschehe in dieser Situation. Gott ist der Herr, aber wir müssen seine Herrschaft über jede Situation in unserem Leben anerkennen. Denn manchmal fangen unsere Gebete mit, okay Gott, das ist mein Plan. Du musst mit meinem Plan einverstanden sein. Das haben wir letzte Woche gesehen bei Jakobus und Johannes. Sei einverstanden und gib uns, was wir wollen, Jesus. Wir wollen Macht sein. Wir wollen groß sein. Es ist nicht so, dass Gott sich nicht um unsere Pläne kümmert. Aber meistens ist sein Plan besser und er hat eine einzigartige Perspektive und Möglichkeit in unserem Leben und in der Situation viel mehr zu erreichen, als wir erwarten. Wir können mit der gleichen Einstellung zum Gottesdienst oder zu Gottes Wort auch kommen. Gott, ich muss dich füllen. Wenn ich diese Gefühle nicht habe, ist es keine Anbetung. Wenn ich dieses Gefühl nicht habe, lese ich deine Worte nicht. Anstatt zu sagen, Gott, du bist der Herr und ich unterwerfe mich dir, indem ich dich anbete, indem ich lese, egal wie ich mich gerade fühle. Denn du bist größer als meine Gefühle. Meine Gefühle kommen und gehen wie Gezeiten im Ozean. Aber du bleibst derselbe und ich vertraue dir als meinem Herrn. Unsere Kultur als Ganzes und unsere christliche Kultur eingeschlossen spielt eine viel zu große Rolle dabei, wie ich über etwas fühle. Wenn ich etwas fühle, ist es wahr. Aber wenn ich es nicht fühle, kann es nicht wahr sein. Gefühle sind gut. Aber wir vertrauen nicht auf unsere Gefühle, sondern auf Jesus, der Herr. Er ist wahr, egal ob wir es fühlen oder nicht. Und dieser blinde Mann unterstellte sich der Herrschaft Jesu und bat um das, worum er aufgrund des Charakters Gottes bitten wollte. Jesus, Sohn Davids, Davids, erbarme dich über mich. Alles, was Gott in unserem Leben tut, geschieht nicht, weil wir etwas verdient haben, sondern weil er es so will. Weil er groß ist, weil er liebevoll ist, weil er gnädig ist. Diese Dinge sind in ihm zu finden, nicht in uns. Wir sprechen ihn nicht darauf an, wie was ich getan habe, wie der reiche junge Herrscher. Ich habe alle Gesetze erfüllt. Nee, dieser junge Mann hier, keine Ahnung, wie, ob er ein junger Mann war, sagt, nee, erbarme dich. Dieser Kerl könnte nicht sagen, hey, ich habe noch nie mein Leben über eine Frau gelüstet. So, deswegen verdiene ich es. Er war blind. Aber er hörte, dass Jesus kommen würde. Er wusste, wer Jesus war. Und er wusste, was Jesus tun konnte. Denn er war gut und gnädig und barmherzig. Und er wusste das über Jesus. Sind das die Eigenschaften Gottes, an die du denkst, wenn du zu Gott durch Gebet kommst? Was macht uns frei zu beten? Das macht uns frei zu beten. Wenn ich über meine Gerechtigkeit nachdenke, werde ich schnell entmutigt. Aber wenn ich über seine Gerechtigkeit nachdenke, die er mir gegeben hat, dann bin ich frei. Einfach sein Kind zu sein und zu ihm zu sprechen, wie ein Kind zu seinem Vater auch spricht. Und wenn ich Jesus anbete, weil er gut ist und ich die Zeit der Anbetung nutze, um mich daran zu erinnern, wie gut er ist, gehe ich ermutigt nach Hause. Wenn ich mich angucke, wenn ich selbst angucke, gehe ich nach Hause entmutigt. Aber wenn ich Jesus angucke, gehe ich ermutigt nach Hause. Denn ich erkenne dadurch, dass er mein Gott ist, der mich liebt. Er ist Liebe und barmherzig. Und so wandte sich dieser Mann an Jesus. Aber er war auch hartnäckig, oder? Der Mann rief, Jesus sei barmherzig. Und du kannst die Geschichte der Leute sehen, wie sich über den blinden Mann ärgerten. Shh, sei still. Sie waren so verärgert, dass sie etwas sagten. Und der Text sagt uns, dass sie nicht nett waren. Wenn wir ein bisschen fresh sein wollten und sagen zueinander in Kalifornien, hey, sei still, wir haben es immer auf Spanisch zueinander gesagt. Cierra la boca. Das ist ein bisschen brutal, das ist nicht nett. So, und so waren die Männer hier. Sie waren so richtig so, hey, sei still. Hör auf zu reden. Vielleicht wollten sie Jesus sprechen hören und dieser Mann störte. Vielleicht dachten sie, dass er keine Zeit hatte. Hat das diesen Mann eingeschüchtert? Nein. Er schrie umso lauter. Dieser Mann ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Er wurde noch lauter. Beachte, dass er die Menschen waren, die Nein zu ihm sagten und nicht Jesus. Wenn die Menschen zu dem, worum du Gott bittest, Nein sagen, bete weiter, bis Gott Nein sagt. Aber lass andere Menschen dich nicht einschüchtern. Lass niemals die Meinung der Menschen dein Gebete diktieren, sondern lass es von Gott diktieren. Und wir sehen das auch im Leben von Paulus. Er betete dreimal wegen des Dorns in seinem Fleisch, bis Gott zu ihm sagte, meine Gnade reicht für dich. Vielleicht haben Leute um Paulus gesagt, hey, hör auf zu beten. Du musst nicht mehr dafür beten. Aber bis Gott ihm was gesagt hat, hat er weiter gebetet. Gebet kann sehr anstrengend sein. Gebet kann Arbeit sein. Es kann sein, dass Leute um uns herum sagen, nee, hör auf, gib's auf, sei still. Gott, nee, unsere Reaktion so, Gott, ich werde weitermachen, bis ich dich höre. Der Lohn für seinen Glauben und sein Durchhaltevermögen war, dass Jesus ihn rief hier. Wie wertvoll ist es, wenn wir durch treues Ausharren beim Lesen, im Gottesdienst und im Gebet plötzlich Jesus begegnen. Es wird Zeiten geben, in denen wir wie dieser Mann sind, der Jesus bitten, sei gnädig. Wir hören nichts, wir fühlen nichts. Vielleicht sagen die Leute um uns herum, dass wir aufgeben sollen. Unser Fleisch wird aufgeben wollen. Aber dann erkennen wir durch einen Gedanken, durch einen Vers, dass Jesus zu uns spricht und sagt, komm. Wie sie ihm sagen, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Ihre Stimme ist total umgekippt. Erstmal schweigen und jetzt, hey, steh auf, geh. Lass dich ermutigen. Vielleicht musst du das heute Morgen hören. Seh auf, er ruft dich. Sei getrost. Und ich finde diesen Vers ist ein bisschen schöner in Englisch als in Deutsch. Auf Englisch wird es übersetzt mit take heart. Sprich mein Anglo-Herz an. Take heart. Elberfelder übersetzt es mehr wie die englische Übersetzung. Sei guten Mutes. Manchmal müssen wir diese Ermutigung hören in unserem Leben. Take heart. Sei guten Mutes. Wir haben jeden Grund, mutig zu sein. So sei guten Mutes. Jesus ruft. Er wirkt. Er kennt dich bei Namen. Er hat dich lieb. Geh auf deinen Erlöser ohne Angst zu. Was macht diesen Mann? Dieser Mann zögert nicht. Er sprang auf, er schob alles beiseite, was ihm daran hinderte, so schnell wie möglich zu Jesus zu kommen. Er ergriff die Gelegenheit und ging zu Jesus. Er hat bestimmt als blinder Mann nur eine Richtung. So, ist einfach durch Leute gegangen. Bewegt euch oder ich gehe durch euch. Nichts hätte ihm aufhalten können. Und er begegnet Jesus im Vers 51. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabboni, dass ich sehen werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Wie schön. Wie ermutigend. Wir sind manchmal ein bisschen frustriert von Jesus. Wenn wir sehen, wie er zu den Menschen sagt, was kann ich für dich tun? Jesus, du kennst diese Geschichte. Du siehst, dass dieser Mann blind ist. Die Menge weiß das, du weißt das, er weiß das. Was denkst du, was er will? Aber Jesus fragt, weil er möchte, dass dieser Mann für alle Leute, die da standen, hören und sehen, wie Glauben aussieht, und sich anhört. Dieser Mann ist ein Beispiel für alle Leute, die dastehen, wie wir auf Gott gehen können und sollen, und auch für uns. Und das ist, warum sein Bitte laut hören möchte, glaube ich. Es ging nicht wirklich um diesen Mann. Es ging um die Leute um ihn herum. Wir sehen, dass er sagt, Rabboni, dass ich sehen werde. Wir hätten das Gleiche gebetet, wenn wir ihm wären. Jesus, ich möchte auch sehen. Ich möchte nicht mehr blind sein. Ich möchte ein normales Leben haben. Ich möchte, dass diese Krankheit, dieser weg ist. Wir wissen nicht, ob dieser Mann sein ganzes Leben lang blind war oder ob irgendwas passiert ist, das ihn blind gemacht hat. Aber Jesus hat ihn geheilt. Und Jesus kann unsere körperliche Not heilen. Daran glauben wir. Er macht es nicht immer, aber er kann das. Wir werden alle irgendwann an Krankheiten sterben. Aber wir haben genügend Geschichten in der Gemeinde von körperlicher Heilung, wo wir für Sachen gebetet haben und gesehen haben, dass Gott geheilt hat. Egal, ob Jesus uns heilt oder ob wir mit einer Krankheit wie Paulus leben müssen. Gott ist da. Er kann uns die Gnade geben, durchzugehen. Aber viel wichtiger für Jesus ist nicht, dass er ihn geheilt hat, dass er sehend war, sondern dass dieser Mann nach der Heilung Jesus gefolgt hat. Dieser Mann folgte Jesus am Kreuz. Jesus ging Richtung Jerusalem zu sterben. Das war diesem Mann egal. Er wusste bestimmt, dass die Priester ihn töten wollten. Aber das war ihm egal. Er wusste, wer sein Messias war, wer sein Retter war, und er hat ihm ohne Angst gefolgt. Er war bereit, sein eigenes Kreuz aufzunehmen und Jesus zu folgen. Nicht wie der Mann in Markus Kapitel 10, Vers 17, der reiche Mann. Der Mann hat Leben genossen hier auf der Erde. Hiernach aber auch in die Ewigkeit, weil er an Jesus geglaubt hat. Und das ist das Wichtigste, was uns Jesus uns heute Morgen anbietet. Ewiges Leben. Aber es bedeutet, dass wir ihm folgen müssen. Das ist eine tägliche Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Wir mögen alle Geschichten wie hier. Ich lese diese Geschichte und ich bin immer beeindruckt. Ich bin immer ermutigt in meinem Glauben, wie ich leben soll, wie ich Jesus nachfolgen soll, wie mich Mut und Glaube ich mit Jesus reden kann. Wir sind alle mit Geschichten aufgewachsen. Ist dich bewusst, dass Gott durch dich eine Geschichte schreibt? Genau wie durch diesen Mann. Durch dein Leben, genau wie wir es im Leben dieses Mannes hier sehen. Seine Geschichte, in der Gott durch den Glauben wirkt. Täglich. Er möchte, dass ihr den Glauben dieses Mannes habt. Und er hat uns versprochen, dass er uns nicht abweist, sondern uns von der Krankheit der Sünde heilt und uns in ein Leben ruft, in dem wir ihm folgen, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Wenn wir diese Geschichte des Glaubens, Glaubens begonnen haben, dann beginnt diesen Morgen damit. Wenn du noch nicht mit dieser Geschichte des Glaubens angefangen hast, dann beginnt diesen Morgen damit. Damit ihr einfach sagt, Jesus, vergib mir meine Sünde. Ich möchte ein Leben haben wie dieser Mann. Ein Leben dir in der Nachfolge. Und wenn ihr eure Geschichte bereits begonnen habt, dann seid ermutigt. Take heart, fasst euch ein Herz. Jesus ist derselbe wie damals, als er euch zum ersten Mal rief. Jesus möchte, wird eure Geschichte nützen, um Kreise zu ziehen. Genau wie wir Kreise in diesem Land, dieser Manns Leben sehen. Kreise, die sich ausbreiten und das Leben derer um euch herum auch beeinflussen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, was man in dieser Welt hinterlassen kann, als Kreise von Geschichten über den Glauben an den Gott, der seinen Sohn aus Liebe zu uns gesandt hat. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, das ist, was wir, Herr Jesus, wir danken dir, dass du in unserem Leben wirkst und dass du Geschichten schreibst, wie diese Geschichte hier. Du wirst uns geistlich von Blindheit zu Sehen bringen. Du willst, dass wir mutig mit unserem Glauben umgehen. Du möchtest, dass wir dir nachfolgen. Herr, wir danken dir für diese Geschichte und wir danken dir, dass du in jeder einzelnen Geschichte Leben hier eine Geschichte schreibst. Du willst eine gleiche, ähnliche Geschichte schreiben, Jesus. Eine Geschichte des Glaubens. Eine Geschichte, das Kreisen zieht. In unserem Leben, in den nächsten Generationen. Herr, das wollen wir auch sehen. Herr, gib uns Mut, dir nachzufolgen. Gib uns Glauben, zu glauben, dass du Großes und Gutes Dinge in unserem Leben tun möchtest. Wir sind so beeindruckt von dieser Geschichte, Jesus. Wir sind so beeindruckt von deiner Geschichte, Jesus. Herr, verändere du unser Leben dadurch. In deinem Namen. Amen.